Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Herzlich willkommen an diesem Freitagnachmittag zu unserem Wochenrückblick hier am Casual Friday.
Ein weiterer Winter ist vorbeigegangen. Und ach, ich habe so wunderschön geträumt. Aber das hier ist ja viel toller als jeder Traum.
Und alle, die diesen Film hier vielleicht schon gesehen haben, die haben jetzt wahrscheinlich sehr, sehr grüne, ziemlich kitschige Naturbilder vor Augen. Denn das ist ein Ausschnitt aus dem Film Mavka, Hüterin des Waldes. Ukrainischer Film, der dort gerade erfolgreichste Produktion aller Zeiten geworden ist. Läuft seit gestern auch in Deutschland und wir besprechen den Film gleich mit dem Filmkritiker Bert Rebhandl. Hallo Bert.
Ja, guten Tag.
Was für Bilder hast du vor Augen, wenn du das jetzt nochmal so hörst?
Ja, eben auch der ukrainische Wald oder die Karpaten, eine idealisierte Natur und im Grunde schon auch eine Vorstellung, was ist die Ukraine eigentlich für ein Land? Wir wussten so lange ja gar nicht viel drüber. Das ist auch ein Aspekt dieses Landes.
Und das ist sicher auch ein Grund, warum der Film auch in Europa so gern gesehen wird, weil viele Leute natürlich irgendwie was erfahren wollen über die Ukraine. Schauen wir uns gleich genauer an und mit dabei heute beim Casual Friday ist auch die Kompressor-Kollegin und Comic-Kennerin Jule Hoffmann. Hi Jule.
Hallo.
Was hast du für ein Thema dabei, Jule?
Ich würde nachher gerne über Carla Paloma sprechen, die war ja am Montag bei uns schon in der Sendung. Das ist eine Comiczeichnerin, die ist so, muss man sagen, bekannt, unbekannt. Also sie ist eigentlich, würde ich sagen, schon sehr bekannt unter Leuten, die sich ja in der Szene, genau. Aber wurde noch nicht offiziell verlegt und deswegen war sie bei uns bisher noch nicht Thema und heute ist der Tag.
Genau, weil sie eben sich selbst verlegt und weil das natürlich total spannend ist, zu gucken, wie man sich selbst verlegt und dabei so gut ist und ob das vielleicht auch miteinander zusammenhängt. Das besprechen wir und wir sprechen auch über die Schlagzeile der Woche, finde ich. Das ist so ein schönes Zitat. Der Welt ist das Pink ausgegangen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gelesen habt.
Klar.
Ja, weil natürlich der neue Barbie-Film viel zu viel Pink braucht für die Kulissen. Und wir sprechen drüber, ob das jetzt wirklich so eine neue, ganz andere Barbie-Geschichte ist, die da erzählt wird oder irgendwie auch nur so eine komische Nostalgie. Das alles besprechen wir heute in diesem Kompressor, in diesem Casual Friday in der nächsten Stunde. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Bei uns ist Casual Friday. Wir sprechen über Themen aus der Popkulturwoche, die uns irgendwie bewegt haben, die vielleicht nicht alle auf dem Schirm haben, die aber trotzdem viel Spannendes erzählen. Das mache ich zusammen mit der Kompressor-Kollegin und Comic-Kennerin Jule Hoffmann und mit dem Filmkritiker Bert Rebhandl. Casual Friday heißt ja bei uns ein bisschen, dass wir in entspannter Runde aktuelle Themen besprechen, die gerade da sind, große, kleine Themen. Und wir sprechen ganz kurz über das allergrößte Thema natürlich diese Woche, Rammstein, Vorwürfe gegen Till Lindemann. Wir haben sehr viel drüber gesprochen die ganze Woche hier im Kompressor und auch im Deutschlandfunk Kultur überall. Wir wollen da jetzt nicht nochmal besonders tief einsteigen, aber mich würde trotzdem kurz interessieren, wie ihr diese Debatte wahrgenommen habt, ob da irgendwie ein bestimmter Gedanke bei euch hängen geblieben ist am Ende dieser Woche. Jule, wie ist es bei dir?
Ja, es sind super viele Gedanken hängen geblieben. Also ich muss erstmal sagen, ich finde es wirklich wahnsinnig belastend. Ich muss wirklich gucken, dass ich mir das häppchenweise zu Gemüte führe, weil mich macht das wirklich so wütend. Und ich zum Beispiel schwer erträglich fand ich auch diese, also mich heimgesucht hat wirklich diese Szene, die Kyla Shikes beschrieben hat von diesem Raum mit zwei Ledersofas und dem Alkohol und diesen aufgereihten Mädchen, die da saßen, offensichtlich unter Drogen gesetzt und nicht mehr gesprochen haben. Das ist ja, also düsterer geht's ja irgendwie kaum noch. Und also klar, ich finde aber insgesamt muss man jetzt irgendwie durch diese ganze Maschinerie durch. Es gibt diese Vorwürfe, sie sind noch nicht bestätigt, sie werden von den Anwälten zurückgewiesen und so weiter. Wir wissen nicht, was stimmt und was nicht. Aber ich meine, es ist irgendwie ja trotzdem eine Wiederholung, finde ich schon in der Wahrnehmung. Es ist nicht der erste MeToo-Fall.
Ja.
Und es ist irgendwie völlig klar, dass das Thema auch größer ist als Till Lindemann, auf den jetzt alle Welt zeigt. Also wieder ein weiterer großer Name, der in Verruf gerät und so. Mhm. Und mir hat so ein bisschen geholfen, was Mito Sanyal in der Lakonisch-Elegant-Folge gesagt hat zu dem Thema, die ich übrigens empfehlen kann hier an dieser Stelle. Und zwar hat sie von dieser Good World Theory gesprochen, also diesem gerechte Weltglauben sozusagen, dass es so eine psychologische Strategie ist, um sich in der Welt sicher zu fühlen, zu sagen, das kann nicht stimmen oder das hat nichts mit mir zu tun. Also wie so ein Abwehrmechanismus, der ziemlich normal ist oder beziehungsweise vielleicht bis zu einem gewissen Grad auch verständlich ist. Und das ist, glaube ich, das ist ja genau das Thema, dass sozusagen viele, also es wird dann geparkt jetzt bei Till Lindemann oder es ist ein Musik-MeToo-Thema oder ein Film-MeToo-Thema, aber dass das sozusagen uns alle betrifft, jeden Einzelnen. Also in dem Moment, wenn wir von gesellschaftlichen Problemen reden, das ist ja immer so abstrakt, aber dass man halt das wirklich mal an sich ranlassen muss, das tun ja einige, die dann jetzt sozusagen, also ich zum Beispiel würde behaupten, ich fühle das, aber dass man das an sich ranlässt, wie dystopisch das wirklich ist und was das bedeutet und anfängt, sich aktiv damit auseinanderzusetzen, auch wenn das eigene Weltbild völlig über den Haufen wirft.
So. Das ist das Positive dran, weil also Also ich finde auch, es tut weh, sich damit so auseinanderzusetzen, aber es ist natürlich eben total wichtig, dass es passiert, dass wir da genau hinschauen und dann eben nicht wieder irgendwie schnell wieder weggucken, um uns vorzumachen, dass es vielleicht alles gar nicht passiert. Bert, was ist bei dir so hängen geblieben?
Ja, ich finde es auch sehr, sehr schwierig. Es interessiert mich auch sehr und ich versuche auch eine Meinung dazu vielleicht zu entwickeln. Wir sprechen ja hier im Grunde doch, würde ich mal sagen, für die aufgeklärte liberale Öffentlichkeit, die versucht, hier einen vernünftigen Standpunkt zu finden, hat dann im Grunde nur die Positionen entweder des Rechts, ja, also dass man tatsächlich ermittelt, was ist jetzt belangbar und so weiter, oder die Positionen der Moral. Ja, ich finde aber auch, dass die Position der Moral bestimmte Dinge, nämlich zum Beispiel, wie einzelne Menschen ihre Beziehung zu einem Star organisieren, ja, oder Groupies dann, um es beim Namen zu nennen, da trifft man mit der Moral im Grunde auch nicht so richtig. Da gibt es noch Dinge, Sex und Prominenz und Macht, Geld sind in unserer Gesellschaft so kompliziert verknotet. Und ich denke, wir müssen im Grunde schauen, da bin ich ganz bei Jule, dass das ein Fall ist, der uns auf größere Zusammenhänge hinweist. Ich finde zum Beispiel diesen Aspekt dieser First Row sehr interessant, ja, wo Frauen, junge Frauen sozusagen ausgesondert und präpariert werden für Ausbeutung. Ja. Ich finde, es gibt sehr viele First Rows in unserer Gesellschaft. Ja. Heidi Klums Show ist für mich eine First Row. Ja. Diese Dinge sollten wir einen Blick kriegen. Dann kommen wir auch so ein bisschen aus dieser Hilflosigkeit heraus, dass man sagt, wir haben Hausrecht, es gibt bei uns keine Aftershow-Party. Das ist ja, hilft ja nicht sehr viel weiter.
Total. Und das Spannende, dass du das ansprichst, auch natürlich die komplexen Strukturen zwischen, also Verhältnisse zwischen Fan und Star oder sowas, haben wir auch gesprochen diese Woche über die Groupie-Kultur, die natürlich jetzt auch nicht nur kritisch zu sehen ist, sondern es ist komplex, da steckt viel drin.
Ja, vor allem ist es ein Faktum, das kann man nicht verschweigen gewissermaßen. Und ich möchte jetzt sozusagen keine Rechnungen anstellen, aber ich glaube, der größere Teil der Sexualkontakte von Till Lindemann, von denen man ausgehen muss, wird konsensual gewesen sein. Mhm. Ja, was auch immer da, Sexualität ist in sich kompliziert.
Ja, also. Ja aber das ganz kurz finde ich halt das Krasse, das ist ja alles nicht, also es ist ja alles immer da gewesen und natürlich auch wieder, ne, dann wenig überraschend und alle wussten es eigentlich und so weiter. Und das meinte ich sozusagen, diese Diskrepanz zwischen wir wussten das irgendwie auch und dieser harmlose Satz, das ist Rock'n'Roll, den kannten wir auch und diese ganzen Vorstellungen, an die das angeknüpft ist, auch. Und jetzt wird es eben skandalisiert. Und also das meine ich so, dass man mal realisiert, was es heißt, wenn man einfach sagt, das ist halt Rock'n'Roll. Mhm. Also dieser wirklich, man kann ja fühlen, wie harmlos dieser Satz irgendwie wirkt, aber er ist nicht harmlos.
Vielleicht noch ein letzter Gedanke. Ich habe mir auch das Video dann angeschaut und ich glaube, dass Till Lindemann weiß, dass er ekelhaft ist und dass er ein Monster ist und dass vielleicht ein Teil seines Genusses sogar darin liegt, dass er trotzdem diese Profite lukrieren konnte.
Ja, das ist natürlich auch Teil der Macht, die er hat.
Ganz genau.
Ja, also was mir auch am meisten hängen geblieben ist, glaube ich, auch das, was du jetzt angesprochen hast, Jule, was auch in diesem Kyla Shikes Video so immer wieder vorkommt, dass sie so Angst hat, jetzt dieses Video zu posten. Und dass so viele, dass man eben Angst hat und dass es so ein Schweigen gibt. Mhm. Und dass wir es irgendwie alle wissen, aber dass es so ein Schweigen gibt und dass diese Macht so groß sein kann, dass so viele Leute, die es wissen, wie bei Weinstein ja auch, sie wissen es, aber niemand spricht drüber. Genau. Und sich das bewusst zu machen, dass es die ganze Zeit so ist, passiert,
genau. Und wie beklemmt das ist.
Das ist beklemmt, genau. Aber es ist eben zeigt, wie wichtig das ist, da hinzuschauen. Ja, danke euch für eure Eindrücke. Wir wollen da jetzt nicht weiter einsteigen. Das machen wir sicher bald wieder hier im Kompressor, im Deutschlandfunk sowieso, im Deutschlandfunk Kultur. Wenn Sie da HörerInnen jetzt einsteigen wollen, natürlich haben wir alles gesammelt, was wir über Rammstein und die Vorwürfe gemacht haben, zum Beispiel in unserer DLF-Audiothek. Jetzt aber kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Ein Thema dieser Woche. Bert, dich hat ein ganz bestimmter Film fasziniert. Und nicht nur dich, sondern viele, viele Leute auch. Ukrainischer Animationsfilm, der in der Ukraine gerade zum erfolgreichsten Film aller Zeiten geworden ist, mitten im Krieg. Und der auch in vielen europäischen Ländern gefeiert wird. Seit gestern ist er in Deutschland zu sehen, auf Deutsch. Mavka, Hüterin des Waldes. Was ist das für ein Film wert?
Also zuerst einmal muss man sagen, das ist ein mit Computer hergestellter, früher hätte man gesagt Zeichentrickfilm, ein Animationsfilm, der einen Naturmythos erzählt, ja, von einer unberührten Natur, die geschützt werden muss. Und in der Ukraine gibt es dann eben eine junge Mavka eben, ja, die Hüterin des Waldes, die diesen Wald schützt. Und das ist ein Film, der wurde schon vor dem Krieg begonnen natürlich. Der hat dann es knapp mit den ganzen Personalproblemen, die durch den Krieg entstanden sind, zu einer Fertigstellung geschafft. Und seither geht er um die Welt, weil er für erstens finde ich, das Niveau eines Disney-Films hat, ästhetisch, inhaltlich, und weil er viel uns auch über die Ukraine als solche erzählt. Ich war oft in der Ukraine, das ist ein Land, das mich schon seit 2014 sehr interessiert hat, und verfolge auch das ukrainische Kino. Es gibt viel dazu zu sagen, und ist ein Film, der in jeder Hinsicht einfach sehenswert ist, aber auch diskutierenswert.
Wir haben diese Woche auch die Produzentin des Films hier im Deutschlandfunk Kultur im Interview gehabt, und wir können mal sagen, was sie sagt, warum sie glaubt, dass dieser Film gerade so viel auch im Ausland geguckt wird.
This is the first time that Ukrainian mythology is brought out to the world.
Es ist das erste Mal, dass die Welt mit der ukrainischen Mythologie in Berührung kommt. Es ist auch das erste Mal, dass man weltweit Charaktere und Figuren aus einer Kultur kennenlernt, von der man bisher nie was gesehen hat.
Da müssen wir, glaube ich, mal kurz auch beschreiben, was in diesem Film passiert. Ne? Also diese Natur, diese Mythologie, da geht es ja um so Naturgeister, es geht um das Verhältnis zwischen Natur und Mensch. Das ist da strikt getrennt in diesem Film. Es gibt einerseits die Menschwelt, und hinter dem dunklen Berg gibt es dann die Waldwelt, und da leben keine Menschen, sondern nur Waldwesen und Geister. Und die Menschen dürfen da nicht rein, um diesen Wald nicht zu zerstören. Aber natürlich gibt's da Interessenskonflikte. Die Menschen wollen dahin, weil da gibt's dann die große Quelle der Jugend, die Menschen unbedingt haben wollen. Es ist ein klares Gut gegen Böse. Am Ende siegt das Gute. Das kann man, glaube ich, verraten. Das weiß man nicht von der ersten Minute, wenn man diesen Film guckt. An dich die Frage, Bernd, was nimmst du da Neues mit? Also, ne, wie sie jetzt gesagt hat, die Produzentin, Mythologie, sie sehen viel Neues, was wir nicht über die Ukraine wussten. Was nimmst du da Neues mit?
Also das ist interessant, dass sie eben das Wort Mythologie verwendet hat, denn im Grunde ist es eine universale Geschichte. Es ist auch eine Geschichte, die über den Amazonas erzählt werden könnte, denn der Wald als solches ist ein Reservat von Natur, und dort, wo er unberührt ist, ja, wo er nicht ausgebeutet wird, wird CO2 gebunden, das wissen wir inzwischen auch, aber er ist insgesamt eine Art Refugium. Ja. In dem Fall ist es aber so, dass das eben der ukrainische Wald ist, und wir wissen inzwischen ein bisschen, die Ukraine ist ein Ost-West-Land, das eine große Erstreckung hat, im Osten eher industriell, flach, trocken, im Westen, in den Karpaten, ein waldreiches Land. Und das, was die Produzentin angesprochen hat, die Nationalmythologie hat sehr viel mit diesem waldreichen Karpaten-Ukraine zu tun, auch mit den Trachten, die dort getragen werden. Das sieht man dann auch als einen Film, mit der Musik, die dort gespielt wird, auch das ist im Film. Ja. Und die Ukraine macht nun hier gewissermaßen geltend, dass auch sie so eine Art Amazonas sein könnte, nämlich ein Ort, von dem aus die Welt genesen könnte. Und das passt natürlich total in die Zeit.
Jule, wie war das für dich? Du hast den Film auch geguckt, wahrscheinlich auch unter dem Blick, da irgendwie was zu entschlüsseln vielleicht, was du nochmal Neues erkennen kannst.
Ja, nee, ich muss sagen, eigentlich war ich erstmal ganz simpel total zurückgeworfen in meine Kindheit, weil ich sämtliche Disney-Referenzen meine erkannt zu haben. Und es war ja echt, also für mich war es ein wildes Medley aus vor allem erstmal Pocahontas, so mit dieser Schönheit, die so naturverbunden ist, und dem Mann aus der Zivilisation und so weiter. Auch wirklich, wirklich so, dass sie dann als Paar sich durch den Wald bewegen, und dann setzt dieser Liebessong an, irgendwie zwei Herzen voll Harmonie oder so. Und genau. Also es ist wirklich, genau, gefühlt 100-mal gesehen. Genau, auch Baumbart aus Herr der Ringe, ne, der ist ja auch der Hüter des Waldes, ist ja wie Baumbart, auch mit der Stimme und so. Erstmal war ich so generell so total, oh Gott, das kenne ich alles irgendwoher. Und was ich auch eine sehr dominante Ebene fand, das knüpft so ein bisschen an, was Bert gesagt hat über den Wald, ist dieses wirklich dieses unangetastete Naturparadies, dass er wirklich von Sekunde eins wird einem ja Fett aufs Brot geschmiert, so dieses, die Schmetterlinge, der Bach, sie weckt den Wald auf, ne, und so alles taut auf und die Blumen schießen aus dem Boden und so. Und das fand ich eigentlich von Sekunde eins an auch, also wirklich eindrucksvoll erstmal, muss ich sagen, von der Animation. Mhm. Das war also diese spektakuläre Landschaft.
Technisch ist es schon auf dem Stand, oder?
Ja, genau. Und auch wirklich so, dass es einen berührt, finde ich. Also genau, dass man wirklich denkt, wow, diese Natur. Und gleichzeitig natürlich wahnsinnig schmerzhaft. Also für mich war das echt so, hat total den Ecological Grief, also so eine Umwelttrauer sofort befeuert. Und das zog sich für mich auch durch als dominante Ebene, weil natürlich, ich dachte dann auch, wie kann man das jetzt noch so, also gerade in so einer animierten, künstlichen Welt ist es nochmal extra schmerzhaft, weil man sich denkt, gut, so können wir das in Zukunft immer uns angucken, aber real existiert es ja nicht mehr. Ja. Und deswegen hat vielleicht für mich auch diese Botschaft, dass es diesen Wald so gibt oder der die Welt heilen kann, von vornherein nicht so funktioniert, aber genau.
Okay, also schon so ein Klimawandelfilm dann für dich mehr.
Ja oder nee, ich habe mich eher gefragt, wie, also für mich war es eher fast ein bisschen aus der, also es hat ja diese, vielleicht, ich weiß nicht, ist das nicht eigentlich ein bisschen sadistisch fast, schon dieses Naturparadies so auferstehen zu lassen, haben alle so gelitten beim Gucken oder glauben noch andere an dieses, dass es das gibt und dass man das genießen kann und schön finden kann.
Das Interessante ist dann, dass es einen spezifischen Aspekt dort bekommt, wo man das auf die ukrainische Situation mit den Oligarchen und so weiter übertragen kann. In Brasilien sind es auch im Grunde Oligarchen, die mit ihren Gensoja-Firmen da in die Regenwälder gehen und dort die Wälder abholzen. In der Ukraine ist eben auch dieser Konflikt im Gange zwischen einer kleinteiligen Landschaft und eben diesen großen Im Film gibt es eine Sägewerksbesitzerin, die steht dann gewissermaßen erstens für das Urbane, für das kapitalistisch Ausbeutende und noch für einige andere Dinge.
Für das Geld, für die Oligarchen.
Und eben für die Oligarchie, ganz genau. Ja. Mhm. Und ein Aspekt vielleicht noch, den du angesprochen hast, finde ich ganz wichtig. Fast alle Filme tendieren inzwischen ein bisschen zu diesem Medley-haften. Alle schreiben voneinander ein bisschen ab, die Motive tauschen sich aus. Ja. Es ist sogar, glaube ich, für einen ukrainischen Film wichtig, dass er gewissermaßen auch Disney zitiert und aufgreift, zum Teil ein bisschen sogar parodiert, um zu zeigen, wir sind auf eurer Ebene, auf Augenhöhe. Ja. Und der Film hatte auch von vornherein, glaube ich, das Ziel, auf dem Weltmarkt zu reüssieren.
Mhm. Genau, es ist also war von vornherein nicht nur für ein ukrainisches Publikum gedacht. Ne? Was ich noch interessant finde, weil wir jetzt so bei Referenzen sind, wie ging es denn dir mit der Merkel-Raute, also der Hüter des Waldes macht doch hier diese, also macht quasi die Merkel-Raute in dem Moment, wenn er seine Kraft gebraucht, um irgendwie den Wald zu rennen. Es geht in dem Fall, glaube ich, um so eine Falle, die er dann beseitigt oder so. Und später macht es eben auch Mafka als Hüterin des Waldes.
Ja, das ist die Zauberraute, mit der man alle möglichen guten Kräfte quasi.
Das Power-Symbol, genau. Und ich habe jetzt irgendwie gelesen, der Film war ja irgendwie 8 Jahre in der Mache und so weiter. Und das war vermutlich, bevor man Merkel kritisiert hat für ihre Ausgleichspolitik und so mit Russland. Aber es ist ja noch drin. Und es ist ja nicht, also es ist ja irgendwie, in dem Moment muss man ja lachen, oder?
Wenn man das man muss vielleicht lachen. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Zeichen in der Ukraine tatsächlich so stark konnotiert ist. Aber wenn ja, dann ist es eine lustige kleine Hommage. Ja, eine ja doch große Politikerin, mit der die Ukraine eigentlich immer ein bisschen Probleme hatte, weil Merkel hat in allen entscheidenden Fragen immer gebremst. Mhm.
Ja, das ist auf jeden Fall was wir in Deutschland, glaube ich, nicht übersehen können, diese Raute. Woran ich hängen geblieben bin, wo ich gestolpert bin, vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen, sind diese unheimlich schlanken Frauenkörper. Also das war ja echt super extrem, diese großen Augen ja sowieso, aber dann waren die so krass schlank. Und ich habe mich gefragt, entweder ich habe schon ewig lang keinen Disney-Film mehr gesehen und weiß nicht, dass es immer so ist, oder ist es hier noch krasser als Disney, was so diese Darstellung von Körpern angeht?
Ich habe das auch nochmal abgeglichen. Also irgendwie ist es natürlich irgendwie urvertraut, finde ich, dieses Kindchenschema und diese Figur. Also nicht so, dass man denkt, huch, die ist aber dünn, man erschrickt sich ja schon fast nicht mehr.
Ich schon irgendwie.
Ah, du schon, okay.
Ja, deswegen frage ich mich.
Nee, ich dachte eher so, ach, ist es immer noch so? Also, weil ich habe natürlich lange keine Kinderfilme gesehen oder für Kinder bestimmte Filme gesehen. Ich habe dann aber, weil ich so an Pocahontas erinnert war, nochmal Pocahontas angeguckt und es ist tatsächlich ein bisschen anders. Aber es sind schon natürlich immer schlanke, total idealisierte Frauenfiguren. Ich weiß nicht, Jasmin aus Aladdin, die hatte auch so große Augen und war so sehr mit so einem fuchsförmigen Gesicht irgendwie. Also, das ist, wo ich eher so denke, ah, scheint immer noch so zu sein.
Also, es gibt außerdem noch eine Referenz, die da sehr wichtig ist, nämlich der allererfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten, James Camerons Avatar. Diese Figuren, an denen orientiert sich. Bei ihm sind es ja Meereswesen oder Wasserwesen, die dann stromlinienförmig, gewissermaßen übertrieben stromlinienförmig per Definition sind. Und Avatar war auch sicher ein Vorbild in gewisser Weise für Mafka.
Extrem erfolgreicher ukrainischer Film auf jeden Fall, der jetzt eben auch in Deutschland zu sehen ist seit gestern. Und eines der Phänomene aus dieser Woche Popkultur. Mafka, Hüterin des Waldes, haben wir hier besprochen im Casual Friday. Und gleich sprechen wir noch über eine andere, auch sehr schlanke, bekannte Frauenfigur, nämlich Barbie, weil in einem Monat ja ein neuer Barbie-Film rauskommt. Hören wir uns gleich genauer an. Wir sind im Casual Friday. Wir sprechen über Phänomene aus der Popkultur diese Woche. Und das mache ich zusammen mit dem Filmkritiker Bert Refhandel und Kompressorkollegin Jule Hoffmann. Und jetzt sprechen wir über eines der schönsten Zitate diese Woche. Der Welt ist das Pink ausgegangen, weil diese Filmproduktion hier, die braucht einfach viel zu viel pinke Kulisse.
Das ist der beste Tag ever.
Das ist der beste Tag ever. Genau wie gestern und genau wie morgen und an jedem anderen Tag und das für immer. Denkt ihr manchmal ans Sterben?
Ein sehr pinker Barbie-Film, in dem Barbie aber auch über Sterben mal sprechen und nachdenken darf. Also nicht nur pinke Plastikwelt, sondern hier wird Barbie mit der echten Welt konfrontiert in diesem neuen Barbie-Film, der noch gar nicht draußen ist. Der kommt erst in einem Monat. Die Leute, es wird schon so viel darüber gesprochen, weil es eben diesen Trailer gibt und weil immer wieder irgendwie Details rauskommen. So ganz genau wissen wir natürlich nicht, wie dieser Barbie-Film wird. Aber der Film wirbt auf jeden Fall damit, dass er für alle ist, die Barbie lieben und für alle, die Barbie hassen. Jule, gehörst du zu den Fans oder Hassern?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich bin jetzt total verwirrt über diese Frage, nachdem ich den Trailer gesehen habe. Weil, also ich meine, das ist natürlich der Clou, Greta Gerwig darauf anzusetzen. Und dann, klar ist Barbie lange die antifeministische Horrorpuppe per se gewesen und Pink auch und so weiter. Aber natürlich habe ich wahrscheinlich als Einzige hier in der Runde mit Barbies gespielt. Ist das so?
Ja, ich habe nicht mit Barbies gespielt.
Ich nicht, ja.
Ja, okay, genau. Und ja, also nee, wenn man sich dann wieder da zurückversetzt, nicht, also beides. Es ist vielleicht eine Hassliebe oder so.
Okay, das ist wahrscheinlich genau das, worauf Greta Gerwig so aus ist. Und es scheint gut anzukommen. Also zumindest reden ja so viele Leute darüber.
Ja.
Bert, was würdest du sagen, was ist die Faszination? Also was für ein Nerv wird hier getroffen?
Ich kann es mir auch bisher nur vorstellen, was das Interesse von Greta Gerwig und Noah Baumbach, ihrem Drehbuchpartner, da ist. Ich glaube, es geht tatsächlich darum, eine Ikone, ja, eine durchaus auch reaktionäre Ikone der amerikanischen Kulturindustrie, könnte man sagen, auseinanderzunehmen mit Spaß, vermutlich auch einer Menge Ironie und vielleicht auch doch eine, so einer verborgenen Hagiografie, weil wir haben alle Guilty Pleasures und ich glaube, Barbie war vielleicht auch für viele so etwas, was man heute ein Guilty Pleasure nennen würde.
Ja, und also wenn ich das jetzt so richtig, also aus dem, was man so bisher sehen kann, würde ich sagen, hat der Film einen ziemlich guten Ansatz, der für mich bestens funktioniert. Also ich war jetzt wirklich ziemlich vom Hocker gerissen, muss ich sagen. Weil von dem Trailer. Und es gibt, glaube ich, 2, 3 oder so und auch noch einen Teaser.
Gibt's einen Teaser?
Genau, mit diesem Space Odyssey-Bezug. Weil ich finde die Ästhetik, also einmal gibt es natürlich den 90er-Jahre-Hype und so und das knallt, also das Pink knallt ja wirklich und sie hat ja auch gesagt, sie wollte, dass alles etwas zu viel ist, also es hat wirklich so diesen Effekt von, man ist nochmal wieder begeistert, also man kann sich da nochmal so reinfühlen und was ich so genial finde, ist, dass dieser Film sich ja scheinbar in allem an die Regeln des Barbie-Universums hält. Also es wird sich strikt daran gehalten, sozusagen wie aus dieser kindlichen Perspektive, auch auf dieses Wissen beschränkt, was man damals hatte. Und diese also Absurditäten, wie dass die Füße sozusagen auch ohne High Heels nur auf den Zehen stehen und so weiter. Dass das alles einfach so ist und das sind die Regeln. Auch das Ken, das fand ich super lustig. Ken ist halt, was ist eigentlich mit Ken anzufangen, ist dann immer so die Frage. Der kommt dann irgendwie einfach immer mit. Und es gibt diese eine Szene, die man auch schon sehen kann, wo er dann sagt, Barbie, ich könnte doch bei dir übernachten. Und sie sagt, warum? Ja, weil wir doch zusammen sind. Und dann strahlt sie ihn an und sagt, und was machen wir dann? Und dann sagt er so, da bin ich mir nicht so sicher. Also das meine ich mit diesem, so war das ja. Als Kind hat man dann Ken und Barbie gehabt und irgendwie genau sich sozusagen in dem Bereich bewegt, aber nicht darüber hinaus. Und ich glaube, dadurch ergibt sich eben diese große Komik. Mhm. Und auch in dem Moment, wo es dann darum geht, Barbie geht ja in die echte Welt, ist ja klar, dass Barbie an sich eine eigene Wirklichkeit darstellt, sozusagen, die total deutlich sich unterscheidet von der Wirklichkeit, was ja für Kinder auch so ist.
Ja, das ist total spannend. Die Spannung, die da so drinsteckt zwischen einerseits das zu feiern, was damals schon reaktionär war und heute natürlich immer noch, und gleichzeitig aber da irgendwie sich das neu anzupassen. Eignen. Wie seht ihr diese Spannung? Wir hatten kürzlich auch hier im Kompressor besprochen, die erste Barbie-Puppe mit Down-Syndrom. Und da haben wir mit einer Frau mit Down-Syndrom gesprochen, die gesagt hat, dass sie sich total freut über diese Puppe, weil sie eben auch Barbie-Fan war als Kind und jetzt hat sie eine Down-Syndrom-Barbie-Puppe und man weiß ja, es ist natürlich total Marketing und Barbie macht Geld damit und gleichzeitig ist es vielleicht auch positiver Impact. Ich weiß nicht, wie seht ihr diese Spannung, Bert?
Ja, das ist interessant. Barbie ist ein Brand, ja, und ein Konzern und der muss sich natürlich den Gegebenheiten anpassen. Das heißt, Barbie durchläuft eine Evolution, ja. Interessanterweise könnte es so sein, das hat Jule auch schon angedeutet, dass der Film da eine gegenläufige Bewegung vornimmt. Mhm. Ein Manöver, gibt es eine schöne Formulierung dafür, Subversion durch Affirmation, ja, durch übertriebene Affirmation. Mhm. Vielleicht sogar in diese Richtung könnte der Film gehen. Ich weiß es auch noch nicht. Ich bin neugierig. Ja. Mhm. Und es gibt ja auch schon Debatten um die Besetzung und so weiter. Also ganz ohne Schwierigkeiten werden sie vielleicht da nicht landen können mit dem Film. Aber Neugierde ist nur zu berechtigt.
Du hast ja auch schon, habe ich dich unterbrochen?
Nee, ich hätte viel zu sagen, aber.
Weil ich wollte dich ansprechen, Bert, weil du hast auch schon einen Artikel geschrieben über diesen Film und über die Rolle von Ken, der eben von Ryan Gosling gespielt wird. Und es gibt eine Diskussion darüber, dass Ryan Gosling vielleicht zu straight ist für Ken. Was hat es damit auf sich? Also queere Kens, woher kommen die?
Also prinzipiell ist es so, dass diese Figuren alle, im Grunde allen gehören und alle reklamieren ihre Ansprüche auch auf diese Figuren. Und gerade bei Ken gibt es eine ganze Reihe von Ansprüchen, auch Homosexuelle und so weiter. Es gibt jetzt diese Sache, dass Ryan Gosling für die Rolle zu alt wäre. Da gibt es diesen Hashtag eben, Not My Ken und so weiter. Aber es gibt eben tatsächlich auch, es gab zumindest Äußerungen von Leuten, die eben gesagt haben, im Grunde wir sehen den Ken, den wir sehen wollen, nämlich eine queere Ikone in Ryan Gosling nicht verkörpert. Und so gibt es, finde ich, als Mechanismus insgesamt interessant, bei Ariel hatten wir das ja auch kürzlich, dass man im Grunde mit diesen Figuren eine Art große Demokratie hat durch die sozialen Netzwerke und die Studios müssen auch darauf reagieren auf eine gewisse Weise und das sind inzwischen Aushandlungsprozesse, die sehr kompliziert sein können.
Ja. Und wo aber dann Leute wie Jule erreicht werden, auf jeden Fall.
Sieht so aus. Ich fand auch diese Ryan Gosling-Diskussion total interessant, weil das ist, auch da würde ich sagen, irgendwie scheint mir das jetzt so ein bisschen in dieser Logik des Films und dieses Ansatzes, die Regeln einzuhalten, quasi auf eine Art konsequent, weil ja Mattel, also sozusagen in der echten Welt, auch immer wahnsinnig verklemmt umgegangen ist mit dieser eigentlich ja eindeutig, würde ich auch sagen, queeren Repräsentation, die Ken ist. Also im letzten Sommer zum Beispiel gab es ja dann, glaube ich, das erste Foto von Ryan Gosling als Ken in so einer stonewashed Jeansweste mit Sixpack und an so einer pinken Säule lehnt. Mhm. Und da haben sich eine an Earring Magic Ken erinnert gefühlt. Das war eine Ken-Puppe, die 1993 erschienen ist. Und ich habe mir das jetzt alles nochmal durchgelesen. Das ist unfassbar lustig, weil Earring Magic Ken, die kam raus, nachdem Ken sich irgendwie schlecht verkauft hat, hat Mattel so eine Umfrage gestartet und die kleinen Mädchen, wie es dann immer heißt, haben gesagt, nee, sie wollen Ken schon behalten, aber sie würden gerne, dass er cooler aussieht. Und dann sind die Designer losgezogen und haben sich diesen neuen Ken ausgedacht, der dann halt so eine lilafarbene Kunstlederweste anhat und darunter wirklich so ein Mesh, so ein transparentes Mesh-Shirt. Und eben um den Hals pikanterweise auch noch so eine silberne Kette mit einem großen silbernen Ring trägt, der dann damals in den Medien als Cockring, also als Penisring, identifiziert wurde. Und es wurde sich darüber lustig gemacht, dass die Designer sich offensichtlich sozusagen auf Rave-Partys in New York und L.A. und so weiter umgeguckt hätten. Und dann halt die Reaktion wieder des Konzerns war, nein, oh mein Gott, also das wäre ja völlig unangemessen. Mhm. Und wir orientieren uns natürlich an der Mainstream-Gesellschaft, was ja wirklich lustig ist, wenn man sich diesen Ken anguckt, der ist so gay, also das kannst du nicht leugnen.
Ja.
Und genau, deswegen dachte ich jetzt, der Film ist ja dann irgendwie auch so ein bisschen, vielleicht einfach so aus dieser Mattel-Verklemmtheit ist es jetzt auch so ein verklemmter Ryan Gosling, der eigentlich straight ist, aber total gay aussieht. Konsequent.
Schon viel durchgemacht auf jeden Fall, die Barbie-Welt, und jetzt gibt es diesen neuen Film, und was der uns dann genau erzählt und ob der wirklich gut ist, das besprechen wir dann bestimmt auch im Kompressor. Am 20. Juli soll der rauskommen und dann sprechen wir hier. Jetzt haben wir gesprochen mit Jule Hoffmann und Bert Rebhandel in unserem Casual Friday, und nach den Kulturnachrichten sprechen wir hier über Comics.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Susanne Balthasar.
Ein rund 2000 Jahre alter Goldschatz aus Museen auf der Krim gehört nach einem richterlichen Urteil der Ukraine. Ludger Ketschmirzak.
Die kostbaren Kulturgüter aus insgesamt 4 Museen der Krim waren von Februar bis August 2014 im Amsterdamer Alet Pearson Museum ausgestellt. Nachdem Russland die ukrainische Halbinsel annektiert hatte, wusste die Museumsdirektion nicht, an wen sie die Leihgaben zurückgeben sollte. 2021 entschied ein niederländisches Gericht, dass die Ukraine rechtmäßige Eigentümer der Objekte sei. Die Krim-Museen hatten diese Entscheidung angefochten, doch der Hohe Rat hat nun das erstinstanzliche Urteil bestätigt.
Zu dem umstrittenen Schatz gehören Goldobjekte vom Reitervolk der Skythen, Juwelen, Waffen und Masken. Der Axel Springer Verlag will Firmen für künstliche Intelligenz kaufen. Das sagte Konzernchef Matthias Döpfner in einem internen Podcast an die Beschäftigten, der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Dabei gehe es ihm auch darum, diese Firmen zu verstehen und sich Expertise zu sichern. Große Unternehmen hätten laut Döpfner in Bezug auf ihren Datenschatz deutliche Vorteile. In der Debatte um Fake News sei wichtig, wie man Fälschungen vermeiden und Vertrauenswürdigkeit und Wahrhaftigkeit erhöhen könne. Hier könne KI das Problem und die Lösung sein. Der neue Chefdirigent der Wiener Symphoniker heißt Petr Popelka. Das gab das Orchester bekannt. Der tschechische Dirigent soll seine Stelle 2024/25 antreten. Zuvor hatte Popelka bei den Symphonikern schon öfter am Pult gestanden und war nach Angaben des Orchesters auch von einer großen Mehrheit der Musiker gewählt worden. Popelka war zunächst als Kontrabassist in der Sächsischen Staatskapelle Dresden engagiert, bevor er ans Pult wechselte. Derzeit ist er Chefdirigent der Rundfunkorchester in Norwegen und Prag. In Aachen beginnt heute die Heiligtumsfahrt. Bis zum 19. Juni werden tausende Pilger in die Stadt strömen. Ingo Wagner.
In einer Erhebungsfeier wird heute Abend im Aachener Dom das Schloss des Marienschreins aufgebrochen und die 4 Heiligtümer herausgeholt, die alle Pilger auf der Heiligtumsfahrt sehen wollen. Das Kleid Mariens, die Windeln Jesu, das Enthauptungstuch Johannes des Täufers und das Lendentuch, das Jesus am Kreuz getragen haben soll. Das sind die Tuchreliquien, die in Aachen von Gläubigen schon seit den Zeiten Karls des Großen verehrt werden.
Das Zeigen der Reliquien wird von zahlreichen Gottesdiensten und Veranstaltungen begleitet. Seit 1349 findet die Heiligtumsfahrt alle 7 Jahre statt.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Bei mir sind weiterhin die zwei wunderbaren Gäste, Bert Rebhandel, Filmkritiker, und die Comic-Expertin Jule Hoffmann. Wir besprechen in Casual Friday-Manier ein paar Themen der Woche. Und jetzt sprechen wir über eine Comic-Künstlerin, die Anfang dieser Woche hier bei uns im Kompressor zu Gast war. Eine dänische Comic-Künstlerin, die in Berlin lebt und die ihre Comic-Arbeit fast so als eine Art Punk-Werk bezeichnet.
Ich denke, ich bin sehr so unbegrenzt in meine Comics, und das ist so wichtig für mich, wirklich gar nichts zu denken, was andere über mir denkt, und diese Tabus runterzubrechen, und ich denke, das hat was. Und auch das, ich will immer wieder gerne provozieren. Ja. Und was verändern. Und
sehr gut.
Ja.
Genau, da war noch ein anderer Gesprächsgast, der fand es dann gleich sehr gut. Carla Paloma, so heißt diese dänische Comic-Künstlerin. Jule, du befasst dich viel mit Comics und kennst Carla Paloma schon eine Weile. Was macht die so besonders für dich?
Ja, genau, sie ist eine von denen, denen ich bei Instagram schon lange folge, die aber nicht offiziell in Verlagen erscheinen, sondern die sozusagen in dieser Zine-Community zu Hause sind. Und ich finde sie auch sehr gut, muss ich sagen. Also, und ich habe immer schon lange gedacht, ich mache mal was. Und dann, wenn der Anlass nicht kommt, also wenn es nicht sowas gibt wie einen Erscheinungstermin oder so, dann muss ich sagen, also genau, fühle ich mich auch ein bisschen schuldig, müsste ich eigentlich öfter mal sozusagen einfach so das zum Thema machen und nicht immer gucken, dass irgendwie das große Buch erscheint. Also, und ihre Comics sind, also sie postet quasi regelmäßig Strips auf Instagram. Das ist ja quasi so wie früher der klassische Zeitungsstrip. Man kann immer gucken, und dann, also ist auch wirklich so mit Vorfreude verbunden, dass man dann sieht, wieder 4 bis 8 Slides oder so sind neu da. Und ich bin vor allem in der Zeit auf sie aufmerksam geworden, wo sie Anti-Baby gepostet hat. Das war auf Instagram, und das ist auch als Zine erhältlich, also als analoges gedrucktes Heft. Und da geht es halt um, da war sie 35, als sie das angefangen hat zu zeichnen. Inzwischen ist sie 40 und blickt auch ein bisschen anders drauf. Das ist ganz interessant, aber auf jeden Fall geht es in dieser Geschichte eben um das Thema, dass Freundinnen sie anrufen und verkünden, dass sie schwanger sind reihenweise, und dass sie dann weinend zu Hause sitzt und irgendwie diese Freundschaften sich verändern. Dass ihr Freund Boo, mit dem sie eine Fernbeziehung hat, der will Kinder und droht sie zu verlassen, wenn sie sich nicht drauf einlässt und so. Und er hinterlässt ihr dann auch eine Spermaprobe im Kühlschrank und sagt, du kannst dann auch immer drüber nachdenken, wenn dein nächster Eisprung ist. Und das endet dann darin, dass sie also denkt, okay, er wird mich verlassen, ich muss das jetzt machen. Und sie liegt dann am Ende von Antibaby, sie raucht eine letzte Zigarette, legt sich dann ins Bett mit den Beinen nach oben und einem Trichter in der Vagina, durch den sie das Sperma, ihr Hund hilft ihr dabei, einlaufen lässt. Und ihre Gedanken sind Goodbye, lustige Barnächte, spontane Reisen, Rest in Peace, Freedom. Also das ist schon so sehr, sehr witzig und schonungslos gemacht.
Ja.
Und genau, inzwischen gibt es auch einen zweiten Teil mit dem Titel Baby, der ist auch auf Instagram schon zu lesen, wo sie schwanger ist, aber aufgrund einer Verwechslung dieser Spermaprobe von dem Hund ihres Mitbewohners. Und dann hängt sie da eben kotzend über der Kloschüssel, und auch sonst ist alles nicht so richtig rosig.
Ja, also witzig, großes Thema, witzig. Was ist genau, was fasziniert sich an diesem Umgang mit dem Thema?
Ja, also mich hat das total angesprochen und ganz viele andere offensichtlich auch, weil es ist einfach diese punkige, sehr humorvolle Art, sehr ehrliche Art, auch mit diesem wahnsinnig aufgeladenen Thema umzugehen, das natürlich auch politisch relevant ist. Also gerade jetzt finde ich sie auch, hat mich sehr beeindruckt, dass sie jetzt als 40-jährige Frau zu mir sagt, als Journalistin, ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich nicht doch vielleicht ein Baby haben will oder so. Also, dass sie einfach so einen sehr, sehr offenen, ehrlichen Umgang damit hat. Und das Thema ist ja riesig und schlimmerweise auch allgegenwärtig für Frauen in den 30ern.
Ja.
Und ich finde auch interessant, sorry, ich hol zu weit aus.
Nee, ist gut.
Ich wollte noch den Punkt machen, dass ich merke, ich fühle mich eigentlich auch gar nicht so wohl mit dem Thema, weil es ist eigentlich nicht mein Thema. Wenn ich jetzt aber darüber spreche, denken wahrscheinlich einige, es lässt den Rückschluss nahe, okay, sie ist Mitte 30, okay, das beschäftigt sie natürlich. Mhm. Es ist aber nicht so, es ist nicht freiwillig mein Thema, sondern es lauert einem an jeder Ecke auf. Und das ist ja genau dieser Punkt, dass sozusagen in dem Moment, es ist irgendwie nie ganz die eigene private Entscheidung. Erst in dem Moment, wenn man es adressiert, ist es plötzlich das eigene private Thema, das persönliche. Also ne, das Private ist politisch, das ist eigentlich das, was ich sagen will, aber so manchmal muss man ja so eine Phrase noch ausformulieren. Und deswegen, ich fühle da sehr sozusagen, was Carla Paloma da leistet. So mit den.
Und ich habe auch das Gefühl, dass das ein Thema ist, was total präsent ist und ganz viele Leute beschäftigt, was aber jetzt so in Medien, in Geschichten, Filmen oder so gar nicht so oft so explizit behandelt wird, ist mein Eindruck. Bert, du als Filmkritiker, wie nimmst du das wahr?
Ja, ich muss dich da fast ein bisschen korrigieren, denn zum Beispiel Caroline Herfurth, die derzeit wichtigste deutsche Filmemacherin, Mainstream-Filmemacherin, die macht Filme genau über diese Themen und konkurriert dann auch mit dieser Comiczeichnerin um im Grunde das gleiche Publikum. Ja. Und das ist sehr präsent.
Da bist konkurrenzfrei, da gibt es genug Publikum.
Ganz genau. Ja. Aber dieses Beispiel, das Juli bringt, finde ich deswegen ganz interessant, weil man einfach sieht, wie die sozialen Medien, die digitalen Möglichkeiten, inzwischen diese Möglichkeiten, Diskurse darüber zu haben oder sich darüber zu verständigen, wie feinteilig, wie differenziert und man findet überall etwas. Ja. Und ich finde auch, nicht bei diesem Thema, aber bei anderen Themen, was manchmal in Instagram-Kommentaren an Debatten verhandelt wird, das hat Feuilleton-Qualität und ist super interessant, finde ich. Und deswegen finde ich spannend, dass du das so beobachtest.
Ja. Und dieses Thema hat nicht Feuilleton-Qualität.
Was meinst du? Nein, das meinte ich jetzt nicht. Das meinte ich jetzt im Vergleich zu dem, was eben wir immer sagen, in den Feuilletons für den Feuilleton statt. Aber das Thema ist natürlich allgegenwärtig. Ja. Ja. Übrigens nicht nur für Frauen.
Ja. Ah ja, also du stößt auch auf dieses Thema?
Nein, aber die Gespräche, die geführt werden, auch in meinem Freundeskreis, wir sitzen ja auch oft gemeinsam am Tisch und genau, und ja.
Ja, ich finde halt auch interessant, dass sie gesagt hat, also das ist ja also wirklich, ich würde sagen, unanfechtbar ein großes Thema. Und trotzdem hat sie gesagt, sie hat schon das Gefühl, so in Kontakt mit Verlagen, dass die so ein bisschen vorsichtig da sind oder dass sie sozusagen eigentlich immer auf Nummer sicher gehen wollen.
Inwiefern? Was wäre hier sicher?
Nein, also im Sinne von, verkauft sich das? Und das ist natürlich in dem Fall, würde ich sagen, es würde sich gut verkaufen. Aber das, ich weiß nicht, es gibt da so eine Ängstlichkeit, es ist halt kein Zufall, dass total viele Comic-Biografien erscheinen über berühmte Personen. Das verkauft sich halt, wenn die Leute nicht per se Comics kaufen, sondern eben über das Thema oft irgendwie sowas funktioniert. Und ich glaube halt, dass sie auch das jetzt, so wie sie das macht, auf diese rotzige Art, wo dann halt auch, also es kommen explizite Sexszenen vor, es geht um Kotzen, es geht um, also es ist ziemlich wild, sage ich mal. Das weiß ich nicht, ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass es in einem Verlag, also so wie die deutsche Comic-Verlagslandschaft aussieht, erscheinen würde. Würde es mir aber sehr wünschen.
Und wenn ich dich richtig verstehe, Jule, sagst du ja auch, dass sie vielleicht gerade deshalb so gut ist, weil es eben nicht im Verlag, also wenn es im Verlag rauskommen würde, dann wäre es gar nicht so gut, vielleicht und gar nicht so stark.
Ja.
Ist das so?
Ja, genau, also das ist so ein bisschen, ich habe sie das gefragt, wir haben auch gleich einen Ton, ich wollte sagen kurz, das erinnert mich auch an Julie Doucet, das ist eine sehr bekannte kanadische Comiczeichnerin, die so in den 90er Jahren mit einer Reihe bekannt geworden ist, die Dirty Plot heißt, die sie auch quasi im Eigenverlag gezeichnet hat, auch schwarz-weiß, auch sehr punkig, rotzig und auch so sehr aus ihrem eigenen Leben. Also, dass sozusagen diese ganzen inneren Struggles und das, was sie beschäftigt, darin so ungefiltert Ausdruck finden können, das hat damit zu tun, dass sie das einfach raushauen kann. Genau, und ich habe sie getroffen und die Zines gekauft und sie dazu auch nochmal befragt.
So mit Social Media und Instagram, ich war immer eigentlich dagegen, aber dann habe ich so zufällig angefangen und dann habe ich einfach weiter und weiter gemacht und ich habe gemerkt, so krieg ein interessantes Feedback von den Leuten und ich mag gerne diese direkte Kontakt zu haben mit den Leuten und dann habe ich auch eine Website geöffnet und dann habe ich angefangen, da meine Comics direkt zu verkaufen und ich bin überrascht, dass ich das einfach alleine machen kann und ich liebe diese Freiheit, das ist so völlig egal, was ich mache, also für mich, es macht so viel Spaß, diese Comics zu zeichnen.
Mhm. Genau, also und das, man muss ja dazu sagen, auch wirklich sich bewusst machen, was das eigentlich bedeutet, dass sie das alles alleine macht. Also sie übernimmt ja sämtliche Kosten zum Drucken, zum Binden lassen der Hefte, sie fährt zu Festivals, verkauft das alles und so weiter und übernimmt die Reisekosten, kommt wahrscheinlich bestenfalls bei null raus, wenn sie alles verkauft. Und Instagram ist halt extrem zentral, um all diese Sachen abzudecken, wie Self-Marketing, Distribution, bekannt werden, Kommunikation mit der Community und irgendwie mit den LeserInnen und so weiter. Das ginge halt gar nicht ohne.
Würdest du sagen, sie ist da komplett glücklich oder gibt es auch Momente, wo sie sich im Verlag wünscht, weil es vielleicht dann doch mehr Geld oder mehr Reichweite oder ich weiß nicht was?
Doch, sie hat es schon gesagt, dass es, also ein Verlag wäre halt sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel jetzt an Stipendien rankommen will. Es ist sehr schwierig, wenn man nicht offiziell irgendwo verlegt worden ist. Und sie ist auch in Dänemark noch nicht offiziell verlegt worden. Und das heißt sozusagen, es gibt da eigentlich noch so ein ganzes System, auch mit Förderstrukturen, an das sie aus dieser Underground-Scene-Bubble nicht herankommt. Und das ist halt so, die unterstützen sich gegenseitig, diese ganzen Scene-Fest. Es ist quasi wie so eine Struktur für sich, aber da gibt es halt sehr wenig Geld und sehr wenig. Die große Aufmerksamkeit wartet wahrscheinlich woanders. Genau.
Sie könnte viel Geld machen, hoffentlich eines Tages, wenn ein Film nach ihren Comics gemacht würde, dann wäre sie durchgebrochen.
Ja. Ja, da wollte ich dich jetzt auch fragen, Bert. Also ist bei Filmen, klar, genau, bei Filmen geht es natürlich um viel mehr Geld und Institutionen und so. Aber erkennst du das auch in der Filmwelt? Also ich meine, dieses Self-Publishing in sozialen Medien und digital ist ja mittlerweile viel leichter, als es früher war. Man baut sich so die Fanbase, jetzt am Beispiel Carla Paloma zum Beispiel im Comic. Gibt es auch in der Filmwelt viel Self-Publishing?
Ich habe den Eindruck, dass das Kino da nicht diese Möglichkeiten hat. Es gibt natürlich viele Do-it-yourself-Filmemacher, die auf YouTube irgendwelche Homemade-Streifen publizieren. Aber das Kino ist eine sehr abgeschottete Welt, auch, glaube ich, wegen Copyright-Problemen, weil Geschichten sind oft ein bisschen ähnlich und so weiter. Diese Übergänge, die hier vielleicht angedacht werden könnten, einen Verlag zu finden, das gibt's eher zwischen Self-Publishern und Verlagen. Ja. Aber das Kino ist in dem Fall ein bisschen komplizierter als System, denke ich. Ja. Aber wenn jemand diese Autorin entdeckt und sagt, das ist großartig, darauf machen wir jetzt einen Film. Ja, und das könnte so jemand wie Greta Gerwig, da ist dieser Schritt sehr schnell getan. Ja. Das ist durchaus denkbar, finde ich.
Ja. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen, muss man noch sagen, die Comics, also Comics machen ist ja total billig. Du brauchst ja nichts außer Stift und Papier. Und ich meine, gerade diese Zine-Szene hat ja total diesen DIY, also Do-It-Yourself-Spirit. Das heißt, jeder und jede ist eingeladen, da selbst irgendwas zu zeichnen und auch irgendwie halt sozusagen hinzukritzeln. Es muss nicht total advanced und anspruchsvoll sein oder was weiß ich. Das heißt, es hat so ganz niedrige Einstiegs-
Bayern. Können Sie vielleicht trotzdem andere Kunstformen auch was von abgucken? Was würdest du sagen, Jule, von dieser Struktur, die im Comic ja recht groß zu sein scheint?
Na, ich glaube, es gibt es, glaube ich, auch in anderen Kunstformen. Also so eine Underground-Szene, so ein bisschen so ein mit DIY-Spirit. Wie gesagt, ich glaube, das ist schon wirklich ein Vorteil von Comics, dass es einfach kostengünstig ist, das zu machen. Genau, wie Bert ja auch gerade schon meinte, mit Filmen wird es schwieriger. Du brauchst irgendwie ein bisschen technisches Gerät und
ist
so.
Ist bei Musik anders, bei Hörspiel dachte ich auch zum Beispiel. Gibt's natürlich auch. Ist dann auch wieder so eine ganz bestimmte Szene, aber das gibt's. Fällt dir noch was ein, Bert?
Nein, aber ich glaube prinzipiell, dass eben für diese Themen, die auch so ein bisschen Avantgarde sind oder Cutting Edge sind, diese Low-Key-Medien, ja, die man zu Hause basteln kann, die haben eben diesen großen Vorteil. Ja. Ich glaube, du sagst ja schon Indie, das ist auch so ein Begriff, den wir aus der Musik vor allem kennen. Ja. Es gibt für jede Kunstform so eigene Logiken, wie man es schaffen kann, nach oben oder den Durchbruch schaffen kann oder ihn vielleicht nie schaffen wollen, weil man eben nicht Teil der Industrie werden möchte. Und ich glaube, dass das Comic eben hier nicht von ungefähr, eben das ist so, da kann man ein bisschen weiter sich rauswagen. Genau. Über Instagram wird man idealerweise entdeckt, zumindest schon von Jule schon mal. Ja. Und dann sieht man, was draus wird.
Ja, von DIY und Indie lernen, das ist auf jeden Fall was wir, glaube ich, mitnehmen können in dieser Sendung hier, in diesem Kompressor. Und das haben wir heute gemacht. Und wir haben gesprochen über Comics von Carla Paloma, über den neuen Barbie-Film und über den ukrainischen Animationsfilm Mavka in unserem Casual Friday mit der Kompressor-Kollegin, Comic-Expertin Jule Hoffmann und mit dem Filmkritiker Bert Rebhandel. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart und für eure Gedanken hier.
Ja, gerne.
Bis bald.